Willkommen zurück zu unserer kleinen, besonderen Metal.de Podcast-Reihe mit Asp. Mein Name ist Diana Heinbohrer und ich darf euch durch diese Episode gemeinsam mit Asp führen. In den vergangenen Episoden haben wir über Geschichten, Bühnenmomente, Krisen und über die Kraft der Worte gesprochen. Und heute richten wir den Blick auf das, was all diese Ebenen trägt und zusammenhält, nämlich den Klang. Denn Asp hat sich musikalisch immer wieder gewandelt, vom rockigen Fundament mit elektronischen Elementen über orchestrale, weite, düstere Schwere bis hin zu einer neuen Klangfarbe und Stimmung. Dabei ging es nie um Trends oder Technik per se, sondern um Ausdruck und Atmosphäre. In dieser Episode sprechen wir über Soundästhetik und Veränderung. Das klingt jetzt sehr hochtrabend. Wir wollen hier kein technisches Fachgespräch führen, sondern ich hoffe, wir können einen künstlerisch reflektierten Blick auf die Musik von Asp werfen. Darüber, wie sich der Klang von Asp über die Jahre geformt hat, welche bewussten Entscheidungen vielleicht dahinterstehen und wie moderne Produktion und neue Hörgewohnheiten das Arbeiten vielleicht auch beeinflussen. Und überdies habe ich mir jetzt auch noch hier hintergeschrieben, die Stimme als zentrales Instrument. Da habe ich mir ganz schön viel vorgenommen, lieber Asp. Schön, dass wir heute gemeinsam diese klangliche Reise betreten.
Ja, ich sehe schon, das ist tatsächlich viel und ich bin auch froh, dass es nicht so technisch wird. Da bin ich gar nicht der richtige Ansprechpartner. Ich bin, glaube ich, eher derjenige, der sich fragt, wie klingen die Geschichten später so, dass sie das vermitteln, was sie aussagen sollen. Aber darüber können wir gerne sprechen. Mhm.
Ich denke ja sozusagen, also das ist meine Meinung dazu, dass eine musikalische Entwicklung unausweichlich ist, also gerade wenn man auch lange Musik macht.
Ich könnte dir etliche Bands jetzt runterleiern, ohne was vorbereitet zu haben, die das Gegenteil beweisen. Aber wir wollen da nicht gleich schon wieder gegen Kollegen hacken, so ist das nicht. Ich sehe das ganz genau so. Als ich gerade gesagt habe, ich bin nicht so der Ansprechpartner für die technischen Dinge. Es ist aber dennoch so, dass wir, wenn wir versucht haben, so die besten Mittel für unsere Songs zu finden, immer schon sehr offen dafür waren, auch fremdere Dinge zu etablieren, die vorher nicht vorkamen, wenn die Geschichte, die Erzählung das verlangt hat. Und dazu kommen aber tatsächlich durchaus auch äußere Einflüsse. Das ist, natürlich hat Technik auch einen großen Einfluss. Und überhaupt war der Mangel an bestimmten zur Verfügung stehenden Mitteln auch am Anfang entscheidend für unseren Sound. Asp ist entstanden auch in einer Frustphase von Menschen, die gesagt haben, so, ich habe jetzt lange genug in Rockbands gespielt irgendwie und dieser ganze Prozess führt nicht dahin, wo wir es haben wollen. Wir wollen andere, schnellere Entscheidungen treffen, indem wir eben nicht mit vielen Menschen darüber uns einig werden müssen, wie bestimmte Dinge klingen, und haben dann als reines Studioprojekt angefangen und im Grunde hat sich das auch gar nicht so stark verändert. Es war immer ein Zweierteam, das dafür gesorgt hat, dass Songs entstehen. Und das hat sich tatsächlich für mich auch immer als ein guter Weg herauskristallisiert. Und mehr denn je ist es so, dass die Ideen zuerst in meinem kleinen Büro, in meiner Schreibkabine irgendwie entwickelt werden und danach werden sie ausproduziert. Das ist immer stärker auch so geworden. Und das hat aber jetzt sozusagen auf den Sound noch nicht die ganz großen Auswirkungen gehabt. Aber als wir angefangen haben, haben wir auch gesagt, wir stellen einfach Dinge elektronisch dar, für die wir keine anderen Mittel haben oder schnell zur Verfügung haben oder für die kein Budget da ist. Wir müssen Musik machen. Wir wollen jetzt Musik machen, wir wollen Geschichten erzählen. Und dann hat sich so langsam auch gezeigt, wir werden wohl doch live spielen. Das war am Anfang gar nicht geplant. Und plötzlich hatte man wieder eine Rockband. Und dadurch hat sich natürlich auch ergeben, dass wir wieder Bühnenmomente hatten und dann festgestellt haben, erstens, es ist wirklich auch schwer, Songs dann komplett umzubauen, wenn man sie nachher doch live spielen möchte mit einer Band. Und dann wäre es relativ blödsinnig, diese Wege nicht auch vorher schon wahrzunehmen. Und das hat sich nicht alles nur dadurch entwickelt. Wir sind nicht diesen Weg gegangen, weil er besonders leicht gewesen wäre, sondern es hat mit einen Einfluss genommen, dass wir einfach auch diesen Weg von der erstmal, es war so ein Elektro-Rock-Projekt plus. Also wenn wir noch gesagt haben, na gut, hier nehmen wir jetzt doch noch eine weitere Gitarre rein, dann haben wir das eben gemacht. Wenn es dem Song gut getan hat, super. Wir hatten auf den ersten beiden Alben im Grunde kein Echtschlagzeug. Das hat den Sound entscheidend geprägt und entsprechend war live unser Sound mit einem Echtschlagzeug dann auch sehr, sehr anders. Und diese Kluft so ein bisschen zu schließen, das wollten wir auch. Und dann wurde natürlich auch das schon im Entstehen anders. Für mich war das damals dann nach anfänglicher, na, eigentlich war das so nicht geplant Einstellung, war das dann aber auch gut, denn ich komme nun mal aus dem Rock-Metal-Bereich und für mich ist es einfach toll. Also es ist einfach dann wirklich auch schön, wenn man diese Mittel dann zur Verfügung hat und es dann mehr Druck hat. Bedeutet aber auch für mich als Sänger wieder einen neuen Platz finden in diesen ganzen geschichteten Frequenzen, sage ich das mal. Und das begleitet einen natürlich. Wenn ich als Sänger darüber entscheide, wie das alles läuft, ist das anders. Und da ich ja auch derjenige bin, der meistens die Ideen und die Geschichten entwirft und dann auch überlegt, wie sie zu singen sind, ist es natürlich auch notwendig, den musikalischen Raum dafür zu schaffen. Und ich bin zum Beispiel mittlerweile auch sehr stark davon überzeugt, nachdem ich auch für andere Menschen Texte geschrieben habe, dass das eigentlich nicht funktioniert. Eigentlich kann nur ich meine Texte singen. Ich weiß, wie sie gemeint sind. Ich weiß, was man musikalisch tun muss, um diese Erzählungen auch umzusetzen, ohne dabei langweilig zu werden. Wenn man nur insgesamt 12 Zeilen Text überhaupt hat, wovon sich 4 auch noch ständig wiederholen, dann ist es ein ganz anderer Raum, der nachher für die Klangwelt auch die Komposition zu entstehen hat, als wenn man das auch danach komponieren muss, dass es abwechslungsreich bleibt, wenn es zum Beispiel ein sehr langes Stück ist. Weil auch wenn, natürlich ist die Wirkung einer neuen Geschichte nur einmal da. Danach kann man die Geschichte gerne wiederhören und auch lieben lernen, aber man muss dafür sorgen, dass wenn es bleiben soll, dann müssen natürlich die musikalischen Mittel alle ausgeschöpft sein. Denn der Text kann noch so gut sein, wenn der Rest darum nicht stimmt. Das gilt vor allem für sehr lange Texte besonders. Was, als wir dann, glaube ich, den nächsten Schritt gemacht haben und sozusagen den Rock reingelassen, den wir nachher auf der Bühne sowieso gezeigt haben, war das eine. Und als dann Zaubererbruder auf uns zukam, gab es einfach um diese Geschichte auch in der Erlebniswelt vor dem inneren Auge dahin zu bringen, wo sie, sag ich auch, wo man sie zeitlich eher verortet, hatten wir dann einfach nochmal so diesen Bruch, dass wir gesagt haben, wir wollen hier wirklich mehr erdige Klänge. Und das haben wir natürlich durch den Einsatz von anderen Instrumenten auch gemacht. Viel weniger synthetisches, elektronisches, dafür mehr erdiges, mehr Echtinstrumente. Und das muss ich auch nicht nochmal betonen, dass das viele Leute furchtbar fanden und sich von uns abgewendet haben damals. Aber natürlich ist das trotzdem eins der erfolgreichsten Alben geworden. Ich bin froh, dass wir das damals so entschieden haben. Aber es ist nicht nur, weil andere Instrumente benutzen, sondern der Klang ist einfach auch mehr dort zu Hause, wo man einfach sagt, ja, wir haben elektronische Elemente, aber sie dürfen nicht zu modern klingen, sondern sind eher ergänzend und unterstützen noch ein bisschen die Atmosphäre, aber nicht so stark, wie wir es vorgemacht haben, dass elektronische Elemente haben oft die wiederkehrenden Melodien auch gespielt. Also so eine Hook, die man im Kopf behalten wollte. Und Zaubererbruder hat das so nicht gut hergegeben. Also nimmt man andere Dinge. Das war so eine, auch wieder so eine Anpassung von uns. Und ich könnte das jetzt auch fortführen, wie zum einen die schon erwähnten auch Vorlieben natürlich eine Rolle spielen. Also ich fühle mich einfach im Rock zu Hause, im Metal, und das auch zuzulassen, dass das bei uns eine Rolle spielen darf. Das ist eine Entscheidung, mit der muss und darf ich leben. Egal wie die Leute die Entwicklung finden, aber es gibt natürlich von außen eine relativ große Bandbreite an Dingen, die passieren können. Würden wir heute versuchen, ein Album zu machen, das so klingt wie die ersten beiden? Wir wüssten nicht wie. Weil erstens, wir stehen natürlich an einer anderen Stelle. Vieles, was wir damals technisch benutzt haben, gibt es heute gar nicht mehr. Viele dieser Klangwelten, die existieren mittlerweile nicht mehr, weil es die Software gar nicht mehr gibt. Wir haben damals auch Sound-Samples, als wir damit angefangen haben, da wurden CDs angeschafft, auf denen Soundstücke zu finden waren, damals zur freien Verfügung, heute übrigens nicht mehr. Also es gibt tatsächlich Labels, die kaufen diese alten Sound-CDs jetzt auf und versuchen darauf ein Copyright zu kriegen, sodass wir alle nachträglich zahlen können. Aber das ist eine Geschichte, die soll an einem anderen Tag erzählt werden. Aber damals war das ganz normal. Alle haben man hat ja die Sache gekauft und dann konnte man die verwenden. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Natürlich gibt es viel mehr Samples und so als je zuvor. Aber diese Klangwelten so nachzubauen, das wäre heute eine Sache, da würden wir Jahre brauchen, um da wieder hinzukommen. Das ist nicht so ohne weiteres möglich, weil einfach die Zeit das Leben hat sich weitergedreht. Wir arbeiten heute mit ganz anderen Techniken. Vieles gibt es auch deswegen nicht mehr, weil es halt einfach total unmodern ist. Oder weil man dann halt doch mal ein echt Keyboard genommen hat, das wird heute gar nicht mehr gebaut. Na, und solche Sachen hat man viele. Und dann ist natürlich nicht nur im Songwriting-Prozess, sondern auch im Mix- und Mastering-Prozess hat sich heute alles komplett verändert. Und das können wir nicht wir würden das gerne alles mitentscheiden. Und vielleicht teilweise auch ganz anders entscheiden. Die modernen Hörgewohnheiten haben sich völlig verändert. Auch, also nicht nur im Vergleich zu den 70er, 80er Jahren, wo man dann wirklich dynamisch Vinyl produziert hat, wo auch wirklich mal Sprünge drin waren, wo es leise, laut wurde. Das ist heute alles immer noch möglich, aber man tut es eigentlich nicht, weil das stört beim Streamen ungemein. Und nicht alles davon, was wir da so machen müssen, ist uns auch hundertprozentig recht, weil es widerspricht auch oft erstens der eigenen Ästhetik, wie man es gerne hätte. Aber wenn wir nachher die schönsten Abmischungen machen, die aber niemand mehr hört, dann werden natürlich unsere Geschichten auch nicht mehr gehört, dann werden die Songs nicht mehr gespielt. Es ist ja bekannt, dass es irgendwann auch so Begriffe gab wie Loudness War. Das ist heute auch schon eigentlich nicht mehr da, aber irgendwann mussten die CDs und die Digitalverkäufe, das musste bis ans oberste Limit laut sein. Und ganz ehrlich, ich bin jemand, der darüber viel gemeckert hat, weil das natürlich auch viele Details rausgenommen hat aus der Musik. Aber ich habe ja eine Zeit lang auch CDs aufgelegt. Ich würde nicht sagen, also DJ wäre zu viel gesagt, aber ich habe zumindest aufgelegt. Und wenn man die modernen amerikanischen Produktionen aufgelegt hat, dann konnte man allein durch die körperliche Anwesenheit von Lautstärke mit so Sachen von Marilyn Manson oder so den Club einfach zum Beben bringen. Und das fanden die Leute natürlich gut. Und ich fand das auch gut. Dass sozusagen dann alles auf diese Ebene nachrücken musste, ist deswegen so schwierig, weil nicht alle Musik möchte das gleiche Jahr erreichen, aber alle wollen stattfinden. Und dieses alle wollen stattfinden, das ist heute Spotify. Alle wollen, müssen da stattfinden und ganz ehrlich, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass die Musik dort einigermaßen klingt. So grundsätzlich okay klingt. Und dem muss man sich so minimal auch immer ein bisschen mitbeugen und wir versuchen da immer gute Kompromisse zu finden, dass die Musik, dass sozusagen das alles nicht die Tiefe verliert. Das hat sich gewandelt, dann ist es natürlich auch immer so, wenn du eine richtig geile Gitarre hast, dann kannst du die nach 15 Jahren einstöpseln. Und die wird wieder, wenn du sie gut gepflegt hast, wieder neue Saiten drauf gemacht, dann wird die ungefähr so klingen wie vor 20 Jahren. Eine Stimme wird das normalerweise nicht tun. Und natürlich hat sich meine Stimme auch verändert. Ich höre das nicht, weil ein Mensch seine Sprech- und Gesangsstimme sowieso anders hört und wahrnimmt, weil die meisten Leute, die meine Musik genießen, haben nicht meinen Körperschall mitbekommen. Die paar, die das gemacht haben, über die rede ich in der Öffentlichkeit nicht. Also, nein, Scherz beiseite. Es ist einfach so, ich habe aber natürlich erfahren, dass meine Stimme sich verändert hat. Und merke das auch, wie ich alte Songs heute natürlich nicht mehr zu 100% so singen kann, wie ich sie damals gesungen habe. Die Stimme hat eine leicht andere Farbe, ist so ein bisschen dunkler geworden und ich habe vielleicht auch nicht mehr dieses ganz Jugendliche drin. Das passiert vielen Sängern. Und der Trick ist natürlich, es so gut wie möglich bei den alten Songs zu machen, aber neue Songs auch nicht den Anspruch zu haben, dass ich für immer 30 sein muss, sondern wir versuchen meiner Stimme auch Raum zu geben in der Produktion, damit das nachher als Gesamterlebnis funktioniert. Ich habe ein paar Lieblingsbands, bei denen ist das nicht passiert. Die haben sich die nehmen meines Erachtens Songs auf wie vor 30 Jahren und der gealterte Sänger klingt furchtbar auf diesen Alben, weil er einfach vielleicht nicht mehr ganz so hoch singt, sich nicht mehr im gleichen Dauerfrequenzbereich abspielt. Irgendwas hat sich verändert, aber die Band macht alles wie vorher. Oder ein sehr berühmtes Beispiel ist einer meiner großen Helden, ist Bruce Dickinson von Iron Maiden. Und der hat mal öffentlich gesagt, und ich finde das sehr spannend, Das ist so eine typische Aussage. Also wir würden unsere Instrumente nie irgendwie umstimmen, nur damit der Gesang da irgendwie wieder besser klarkommt. Das wäre dann nicht mehr Iron Maiden. Das finden wir alles nicht so cool. Maiden ist Maiden und die Songs müssen da sein, wo sie sind. Und ich gucke, wie ich klarkomme. Ich finde das sehr schwierig. Ich würde so nicht vorgehen, weil ich sage, irgendwann wird es halt einfach kacke klicken. Und natürlich wird der Bassist der Band, der die Songs schreibt, wird einfach weiter so Songs schreiben, weil er ist ja Bassist. Aber wenn du dem Sänger einen guten Platz einräumen willst und willst, dass die Songs richtig gut werden, oder wenn du sie auch live gut performen willst, dann spricht nichts dagegen, irgendwann auch mal zu sagen, wisst ihr was? Wir nehmen damit ein bisschen Rücksicht auf alles, was davon, und es wird insgesamt dann wieder viel, viel besser klingen. Und ich glaube auch nicht, dass der geneigte Konzertzuschauer, der sowieso da mit einem körperlich anderen Gefühl rangeht, der wird gar nicht wahrnehmen, ob jetzt ein Song einen Halbton tiefer gestimmt ist. Der wird nur wahrnehmen, klingt das insgesamt im Verhältnis super oder höre ich den Sänger gut? Finde ich, dass der total angestrengt klingt oder irgendwie kriegt die Töne nicht mehr? Und darauf kann man schon auch hinarbeiten und dann ist das nicht Verrat an der eigenen Musik, sondern es ist ein guter Weg, dass alles wieder ein klein bisschen besser ist und die Leute, alle, die zum Konzert kommen, sich wohler fühlen und der Sänger es wieder gut hinkriegt. Denn wir können an einer Sache können wir nichts ändern. Wir werden alle älter. Und es gibt natürlich so ganz wenige Ausnahmestimmen, die klingen immer so, wie sie schon geklungen haben. Und das sind aber die wenigsten. Und Sänger sein, ja, wie soll ich sagen? Ich versuche natürlich, wenn ich Songs entwickle und meine Demos mache, das schon so gut vorzubereiten, dass wir nachher, wenn wir bei Lutz im Studio sind, der dann die Produktion macht, der auch die ganzen echten Instrumente hinlegt. Und natürlich hat er dann auch so, das ließe sich auf einer Gitarre sehr gut spielen, wenn wir das hierhin und dahin transponieren würden. Und dann kann man sich das gemeinsam überlegen. Aber oft muss ich dann sagen, da ist nicht viel drin, sonst kann ich das nicht gut. Und meine Stimme ist eben so, wir müssen schauen, wie wir einen guten Kompromiss finden. Denn am Ende ist es ja, und das sage ich nicht, weil ich Sänger bin, sondern weil ich Musikfan bin, der Sänger soll mir ja was erzählen. Die Musik erzählt mit, aber ich brauche eine gute Sprache, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, hier tut sich irgendjemand schwer damit, was er tut und es klingt angestrengt und nicht natürlich, dann glaube ich auch, dass man das als Fan unterbewusst spürt. Ja, so viel zum Thema. Wir sind schon ein bisschen weg von diesem Thema Technik oder wie der Wandel ist. Aber das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir heute auch anders klingen. Ich glaube, jeder klingt anders und dann gibt es natürlich auch noch etwas, das einen bewegt. Wenn man sich entwickeln will, wenn man sich nicht nur wiederholen will, dann verändert das natürlich auch was. Und auch der Klang, Grundklang kann natürlich eine Möglichkeit sein, auf neue Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Viele Jahre überlegt, wie wir mit dem Gesang dann beim Endmix umgehen sollen und haben dann irgendwann auch einen Moment erreicht, wo ich gesagt habe, wow, okay, jetzt finde ich, jetzt passt alles. Um an so einen Punkt zu kommen, haben wir aber auch 20 Jahre gebraucht.
Ja, ist halt Entwicklung, ne?
Der Wunsch, entwickeln, kann man auch so machen, dass man einfach sagt, ey, wir gehen jedes Mal in ein anderes Studio und hoffen, dass der uns anders mischt. Aber es ist auch der Wunsch. Es ist der Wunsch, dieser blödsinnige Drang zur Perfektion immer noch eins weiter gehen zu können, um nicht nur dem Publikum, sondern auch uns noch ein besseres Gefühl zu geben und zu sagen, ey, wir haben wirklich alles getan, dass das irgendwie das beste Album werden kann. Und natürlich ist es ein Weg, der immer neu beginnt, schon mit dem Schreiben. Wir wollen immer, dass das Nächste muss das Beste werden. Und natürlich sehen dann das viele Fans auch komplett anders, aber der Anspruch ist da, wir wollen das.
Wir hatten jetzt schon, also du hast schon angesprochen sozusagen, dass die Stimme natürlich auch über Jahre reift oder sich auch verändert. Gab es Phasen, in denen du deine Stimme neu entdeckt hast oder auch vielleicht neu einsetzen musstest?
Ja, die gab's. Es gab viele solche Momente, einfach durch die verschiedenen Geschichten, die ich erzählen wollte, die dann. Wir machen natürlich keine Musical-Produktion. Das heißt, wir versuchen auch nicht jeder Rolle eine eigene, ganz eigene Stimme zu geben. Und ich versuche auch nicht mit verstellten Stimmen zu sprechen, wenn ich jetzt mehrere Persönlichkeiten habe, zumindest nicht extrem. Aber es ist doch so, dass wir seit vielen Jahren auch einfach, wie soll ich sagen, es gibt, als wir zum Beispiel bei Zaubererbruder, habe ich ja alle Stimmen außer der Kantorka im Grunde selbst gesungen und dann gab es Gastauftritte. Erik war dabei und ansonsten habe ich aber sowohl den Protagonisten als auch den Antagonisten selbst gesungen. Und die brauchen natürlich auch so ein klein bisschen anderen Ausdruck, damit das, weil das die Rolle einfach so verlangt. Live mache ich das noch stärker so als auf dem Album, weil man sehr schnell also man muss sehr aufpassen, dass es nicht zu overacted wirkt. Wenn das das versendet sich live viel besser, da wird das auch gefragt, da ist mehr Theatralik nötig, aber man muss immer aufpassen, dass es auf den Alben dann nicht albern wirkt und irgendwie, wie gesagt, overacted und zu theatralisch. Aber solche Mittel dann auch gezielt einzusetzen und ein bisschen die Kontrolle darüber zu übernehmen, dass war dann auch so ein Lernprozess, das als ja verschiedene Stimmen für verschiedene Songs benutzen zu können und trotzdem darauf zu achten, dass das nachher live möglich ist und dass man lernt glücklicherweise da immer dazu. Und natürlich hat man auch körperlich andere Möglichkeiten. Also man guckt einfach. Also die ersten Jahre war mir eigentlich alles egal. Ich bin auf die Bühne gegangen und habe eben losgelegt. Heute achte ich auch drauf, mich natürlich warm zu singen vor einer Show. Ansonsten ist nicht mehr gewährleistet, dass ich am nächsten Tag auch noch so lange singen kann. Das ist jetzt nicht nur älter werden, sondern das ist einfach mit seinen Ressourcen ein bisschen besser umzugehen und ich will das ja auch noch ein paar Jahre machen.
Du hattest es vorhin schon mit angesprochen, der auch sozusagen der technische Wandel, der so seinen Einfluss auf das Musikhören, also wie wir Musik konsumieren, genommen hat. Und jetzt habe ich hier so eine alte Geschichte ausgegraben. Und zwar, nachdem die EFA Insolvenz angemeldet hatte, konntet ihr keine CDs mehr verkaufen, weil die mit Konkursware waren.
Ja.
Und ihr hattet dann eure gesamten Werke, die ihr bis dato erstellt hattet, auf eure Seite als Bezahl-Download zur Verfügung gestellt. Was ich sehr der Zeit voraus finde ich. Also wenn man so die Zeit damals betrachte. Und es gab auch diese Kampagne zur Single Ich will brennen mit dem CD-Rolling.
Ja, an letzteres kann ich mich gut erinnern. An das mit den Bezahl-Downloads kann ich mich nicht erinnern.
Ja.
Weil das in Deutschland gar nicht so ohne weiteres möglich gewesen wäre.
Genau, wegen den GEMA-Auflagen.
Genau. Einfach auch. Wir hatten natürlich damals aber alles ausgelotet mit der Plattenfirma, wie wir diese Musik zugänglich machen können. Es kam dann nachher tatsächlich ein bisschen anders. Die Plattenfirma hat uns dann überredet, eine Best-of rauszubringen. Die nannte sich Interim Works Compendium. Mhm. Auf der waren Stücke von allem drauf, was wir bisher veröffentlicht hatten. Und die musste dann garniert werden mit noch ein paar neuen Mixen, mit exklusiven Songs und so. Und das war für uns damals in dem Moment auch tatsächlich ein ziemlicher, das war eine große Hürde, weil wir wollten eigentlich schon das nächste richtige Album machen. Und das ist aber passiert, wirklich wenige Wochen nachdem Weltunter erschienen ist. Und Weltunter war davon voll betroffen. Dieses Album hatte nachher eine sehr starke Wirkung. Das hat sich aber in den Verkaufszahlen nie niedergeschlagen, weil diese erste Auflage, die war zerstört im Grunde. Hat so nie mehr ihre Abnehmer gefunden. Und wir hatten natürlich, wie alle Bands es damals gemacht haben, wir haben das Album veröffentlicht mit einem riesigen Aufwand an Werbung. Und dann gab es die nicht. Im Grunde. Ne? Und die Sache mit dem Rolling, die war damals bei der Single Ich will brennen. Und Single muss ich heute immer noch lachen, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Weil einfach eine Single bei unserer Plattenfirma hieß immer, da war mal mindestens 30 Minuten Musik drauf. Und wir hatten dann damals, irgendwann kamen wir dann zum ersten Mal in unser Mix- und Mastering-Studio zu Vincent Sorg. Mhm. Es wird fast jedes Mal, wenn wir mit einem Album kommen, wird das nochmal Thema, was das für Zeit war. So, wenn ich angehört habe, kannst du vielleicht irgendwie, wir hätten hier so eine Vorab-Single, und da meint er so, klar. Die Stunde mach ich auch noch, weil wir so unglaublich, wirklich, also die waren immer so mit Material voll. Und das war damals eben der Weg, wie unsere Plattenfirma fand, dass man das macht. Das war sehr anstrengend. Und da gab es dann als Bonus-CD gab es diesen Rolling dazu. Und diese Rolling sollte dann eigentlich dafür da sein, dass die Leute sich eine eigene Best-of brennen können. Eine eigene Best-of mit ihren Lieblingssongs von uns. Das wollten wir unterstützen. Wir wollten damals so hinweisen auf diesen Unterschied zwischen Raubkopie und dem, was eigentlich total in Ordnung ist. Dass man so, wir wollten sozusagen sagen, hey, aber wenn ihr euch ein Mixtape machen wollt, ist das vollkommen okay für alle. Alle finden das super. Hm. Ja? Und das ist dann später so ein bisschen uns aus der Hand genommen worden, diese Deutung, was das eigentlich bedeutet. Und wir haben das auch ganz oft negativ dann später noch aufs Brot geschmiert. Ihr wart doch die damals gesagt haben, ich will brennen. Heute wenn man sich das überlegt, wie unglaublich kurzlebig diese Sache war mit dem, ich ripp mir eine CD und ich brenne sie dann irgendjemand. Heute fragen dich die Leute, wenn du ihnen die Geschichte erzählst, was für ein Ding? Ich habe gar kein Abspielgerät und wo soll ich das in meinem Computer reinschieben? Beziehungsweise was ist ein Computer? Ich habe ein Smartphone. Das ist so eine schöne Episode einer sehr schnelllebigen Entwicklung. Aber für uns war das tatsächlich so ein, hey, macht euch doch selbst eine Best-of. Das wär doch eine total coole Sache.
Ja, also finde ich auch sozusagen seinerzeit voraus. Ich meine,
heute ist es auch nicht mehr relevant, wenn man da die Streaming-Dienste anschaut.
Man, und nennt sich das, man nennt das Playlist.
Ja, ja. Genau.
Ja, auch hier will ich wieder nicht so dinosauriermäßig klingen, aber ich habe neulich so einen Karton aufgemacht, da waren Mixtapes drauf. Und ich habe dann tatsächlich mal so einen ganzen Nachmittag Mixtapes gehört und war total begeistert. Und natürlich ist das nicht mehr alltagstauglich heute, weil klar, ich interessiere mich heute auch teilweise für andere Musik als in den Mixtape-Zeiten. Aber das eigentlich Schöne daran war ja nicht, dass man Musik zusammengestellt hat, sondern dass man liebevoll noch ein Cover gebastelt hat irgendwie. Und man konnte, das war damals der beliebteste Weg, um irgendwie, in meinem Fall waren es Mädchen, zu zeigen, dass man sie eigentlich ganz cool findet. Und wenn du ein Mixtape bekommen hast, Mensch, da wusstest du aber so, jetzt wird's ernst.
Okay, wow. Also ich bin auch sozusagen, ich habe auch Mixtapes gemacht, ich habe auch sozusagen CDs als Mixtape mitunter.
Es gab auch Freundes-Mixtapes, ja. Also es ging nicht immer nur um Eroberungen. Also die meisten Mixtapes, die ich besitze, die stammen tatsächlich von meinem guten alten Freund Timo Würz, der heute noch mit mir zusammen Artworks macht.
Hm. Ja, also ich fand es schon immer schön, sich mit Menschen über Musik auszutauschen. So diese, also ich habe tatsächlich nie von irgendjemand aus sozusagen nicht freundschaftlichen Gründen ein Mixtape, also oder ich habe es nicht mitbekommen.
Das wäre doch mal interessant. Kannst du dich jetzt zum Beispiel erinnern, ganz anders? Ach so, ich habe damals mal ein Mixtape bekommen. Vielleicht war das ja auch so gemeint. Also Diana, ich finde wirklich, du solltest, falls du die noch hast, solltest du die irgendwann durchgehen und einfach noch mal schauen. Vielleicht wäre das Leben ganz anders gelaufen.
Ja, ja, ich hab tatsächlich auch ein Gerät, wo ich CD und Kassette abspielen kann. Das war mir sehr wichtig.
Ja, das ist total wichtig. Also ich muss auch sagen, natürlich ist neben dieser Geschichte war das einfach auch so, wenn du andere Musik kennenlernen wolltest, dann waren Mixtapes natürlich total großartig, gerade für alles, was mit Szene, Underground zu tun hatte. Denn wir hatten ja damals so viele Möglichkeiten nicht. Also das ist heute nicht mehr vorstellbar, dieses nicht alles kriegen können. Und es gab das Radio und das Fernsehen. Und da lief natürlich auch nur Mainstream-Kram. Oder man hat über Mixtapes einfach Dinge kennengelernt, die man dann auch mochte. Und das war total wichtig. Es wurde einem nichts vorgeschlagen, wenn dir dieser Song gefallen hat, sondern du hast dich eben ausgetauscht mit Menschen, die dir dann auch was empfohlen haben. Das war schon auch gut.
Aber wir können ja sozusagen Musik nicht nur über Mixtapes lieben lernen, sondern auch über Live-Konzerte. Und
oder über Mix-CDs oder über Playlists, die man mit jemandem teilen kann. Ja. Ich sage das nur deswegen, weil ich weiß genau, was passiert. Wenn das die Leute jetzt hören, dann werden alle sagen, oh ja, wir wollen mal ein Tape haben, mach doch endlich mal eine Kassette. Und dann sagt, oh je. So, aber tatsächlich ist eine Playlist ist natürlich auch in irgendeiner Form eine Setlist. Mhm. Und die Mühe, die hinter einem guten Mixtape steckt, die ist zwar nicht ganz so hoch wie meine monatelange Arbeit an einer Setlist, aber vielleicht sollte ich da mal davon Mixtapes machen nach der Mehr denn je Tour.
Ja.
Ich mache welche. Meldet euch dann. Mhm. Also, die ersten 10 kriegen Mixtape mit den Songs.
Also finde ich total charmant, finde ich total cool. Also ich muss auch sagen, du wächst bei mir immer mehr Vorfreude auf diese Mehr denn je Tour, weil ich so gespannt bin auf diese Setlist.
Ja, du kannst auch gespannt sein und im Moment kann ich das auch noch.
Ach schön, lieber Asp. Wir sind auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Ich danke dir vielmals für diesen Einblick in die klangliche Entwicklung von Asp. Ich finde, es ist deutlich geworden, dass sich deine Musik nie aus Gewohnheit wiederholt, sondern stets in Bewegung geblieben ist. Getragen vom Wunsch, Gefühle, Geschichten und auch Atmosphäre ehrlich hörbar zu machen. Und in der nächsten Episode, was auch unsere letzte Episode sein wird, von dieser wunderbaren Metal.de Podcast-Reihe, da blicken wir auf das Spannungsfeld zwischen Underground und Vermächtnis. Ich bin sehr gespannt, was wir da erzählen werden. Für jetzt danken wir euch erstmal fürs Zuhören. Mein Name war ist und wird es immer sein, Diana Hainbucher. Und ich hatte die Ehre, euch durch diese Metal.de Podcast Sonderepisode zu führen.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. The